So, meine Damen und Herren, ich weiß ja zu schätzen, dass Sie hier bei mir sind und nicht erst nach 16 Uhr zum Gottschalk gehen. Wir sind also mittendrin beim Guardini. Nein, hier habe ich noch was Technisches. Ich habe nämlich gesehen, hier liegen noch die Fragebogen rum. Mir hat die Kanzlerin vor 14 Tagen extra ein Mail geschickt und hat so um Unterstützung gebeten. Wenn Sie also so einen Fragebogen zur Zufriedenheit, zur Studierendenzufriedenheit noch nicht ausgefüllt haben, dann sollte ich Ihnen ans Herz legen, das zu tun. Wenn Sie das schon haben, haben Sie es alle schon. Dann brauche ich das. Also die liegen jedenfalls hier und die möchten eben gern möglichst viele zurückkriegen. Also damit habe ich also meinen Teil eigentlich daran getan und lasse das wieder da liegen, wo eben Verschiedenes da steht, wie lange man da studiert und wie das mit der Betreuungssituation durch die Lehrenden steht und die Nutzung des Dialogprogramms und die Öffnungszeiten der Bibliothek oder einfach so. Die wollen halt wissen, wie es den Leuten geht. So, das war das noch. Dann komme ich wieder zurück zum Guardini. Möchte jemand von Ihnen noch etwas nachtragen, einwenden, ergänzen, Rückfragen vom letzten Mal? Wir standen ja immer noch bei dem Punkt jetzt, also es geht im Ganzen um Guardini, innerhalb dessen um seinen Personenbegriff. Und ich hatte so ein bisschen so vorgestellt, sein Buch eben Welt und Person, und waren so weit gekommen, dass er dort einerseits schon im Vorgriff, was wir jetzt ein bisschen ausführlicher machen müssen, gesagt hat, wenn wir ganz aus dem christlichen Glauben heraus antworten würden auf die Frage, was ist Person, müsste man sagen, Gottes Dreieinigkeit. Das müssen wir ein bisschen erklären nachher nochmal. Und dann hat er schon selber betont, das hatten wir auch schon miteinander besprochen, dass er sagt, Person ist ein Miteins, ein Miteinandersein, also mit sich selbst und zugleich immer mit anderen. Und dann war dann seine Formel, die ich dann ziemlich am Schluss dann nochmal gesagt hatte, dass er sagt, das Ich des Menschen, das im Du-Verhältnis zu Gott zu sich kommt. Das war eigentlich die Bestimmung, die er gemacht hat. Das ist eine ziemlich theologische Bestimmung. Eben nur wollte ich nochmal zu erinnern geben, dass Theologie ja zwei Bedeutungen hat. Theologie kann eine philosophische Disziplin sein, dass ich mit eigenem Verstand und im Rückgriff auf eigene Erfahrungen versuche, mir klarzumachen, was mir da begegnet in der Welt. Und dann heißt eben eine Disziplin philosophische Theologie, das ist das, was der Pater Schmidt hier im Haus macht. Und dann gibt es natürlich Theologie als kirchliche Wissenschaft. Das ist das, was die Fakultät an der Uni macht mit den verschiedenen ganzen Fächern. Das sind ja zwei Bedeutungen von Theologie. Guardini hat in Theologie promoviert und sich habilitiert, ist also ein kirchlicher Beamter, hat aber ja nicht unmittelbar jetzt wissenschaftlich theologisch gearbeitet, das haben wir ja besprochen miteinander, sondern er hat auf den Rat von Scheler hin gesagt, ich blicke jetzt als Christ und auch so als katholischer Christ auf allgemeine Kulturphänomene und hat sich dann auseinandergesetzt mit Hölderlin, mit Rilke, mit verschiedenen Leuten dort. Das war also einfach so ein anderer Zugang, sodass er von dort her auch unmittelbar für die theologischen Kollegen eigentlich nicht in dem Sinn existent war. Er war ja auch nicht, wie wir ja auch gehört haben, eingebunden in den Fakultätsbetrieb. Der war nie in der Fakultätssitzung, der hat keine Arbeiten betreut, sondern er hat auch dort eben den Lehrstuhl so benutzt, wie sonst eben in St. Ludwig die Kanzel für die Sonntagspredigt, sodass er von dort her mit einer ungeheuren Wirkung auf die Menschen hingewirkt hat, aber jetzt eben nicht innerhalb des Fachs. Ich möchte also jetzt nochmal, heute wollen wir miteinander eben nochmal bedenken, Person und Gott, diese Selbstseinsbegründung von Person und dann nochmal das trinitarische Personenverständnis zum Wesen der Person. Das sind so die beiden Punkte, mit denen ich heute an Guardini abschließen möchte. Und dann setzen wir beim nächsten Mal mit Simone Weil ein, eine Französin. Also der erste Gedanke, wo ich habe schon gesagt, ich lasse zunächst mal weg die Christozentrik Guardinis, die eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich hatte es kurz angesprochen, dass es darum geht, was heißt das in Christus sein? Also Christus ist in mir und ich bin in Christus. Das sind so alte Ausdrücke schon von den Kirchenvätern her, Christus anziehen, wo sich der moderne Mensch natürlich wundert, was soll das heißen, der ist ja kein Hemd, nicht? Aber das waren so die Vorstellungen tatsächlich von dem Bild des Gewandes und der Kleidung, der Gnade und der Göttlichkeit. Das war durchaus ein üblicher Ausdruck. Da ist darin, weil Kleider machen Leute, nach dem, was man dort, denken Sie, damals gab es noch auch Kleiderordnungen, da konnte nicht jeder irgendwie anziehen, was er wollte, nach Farben oder so, sondern irgendwas war nur den Adligen vorbehalten und das andere wieder dies und das. Das muss man alles mitsehen, diese Substantialität, die das noch hatte, um das dann so zu formulieren. Was heißt das also in Christus sein oder was sich ja eigentlich widerspricht, aber das taucht genauso auf, Christus in mir. Bei Paulus können Sie beides lesen. Dass er mal das eine und mal das andere sagt. Auch wenn man das zurücklässt, ist zunächst mal, meine ich, zu sagen, dass tatsächlich Personsein etwas mit Schöpfung zu tun hat. Denn Person heißt ja ein Wesen, das Verstand und Willen hat, das Selbstverhältnis und Fremdverhältnis hat, das Selbstursprünglichkeit hat. Freiheit nennt Kant Anfangskraft. Und jetzt ist die Frage, wie kann jemand, der eigentlich Anfangskraft ist und Herr seiner selbst sein, wie kann der eigentlich da sein, wenn er nicht schon immer da ist? Das ist diese spezielle Sache, die wir dann, wo wir im Deutschen kein eigenes Wort haben und das Wort schaffen verwenden, was aber sonst auch gebraucht wird. Der Künstler schafft. Schaffen ist auch ein Wort für Arbeiten, Anschaffen oder so, auch dort taucht es auf. Im Hebräischen haben sie ein eigenes Wort, bara, das wird nur von Gott gesagt. Das wird sonst nicht verwendet. Bei uns haben wir Schaffen und Schöpfen und beide Begriffe tauchen auch anderswo auf, sodass man das immer noch mal dazu erklären muss. Leider wird es in der Tradition, im Lateinischen, einfach mit Machen wiedergegeben. Sie denken, im Credo heißt es dann über den Sohn Genitum non factum. Während ich mit Guardini eben der Meinung bin, Freiheit kann überhaupt nicht gemacht werden. Auch nicht von Gott, da passt das Wort nicht. Machen, fazere. Aber es hat eben die Tradition so gesagt. Wir werden jetzt hier schon sehen, dass Guardini das nicht macht. Guardini macht sehr stark, dass Schaffen von Gott her ein Schaffen im Wort ist. Das ist schon immer gewusst worden. Es ist wahr, aber nochmal, wenn das so lebendig wäre und ich bloß irgendwo gewusst, hätte man nicht Schaffen mit Machen wiedergegeben, sondern zumindest mit so etwas wie, was wir ja auch als Wort haben, hervorrufen. Und jetzt nicht bloß metaphorisch, sondern im Ernst, das zu sagen. Und das macht Guardini. Guardini sagt, Gott schafft im Wort. Und dann kommt der zweite Gedanke, im Wort schaffen hat zwei ganz wesentlich verschiedene Formen, nämlich entweder Befehl oder Anruf. Und er sagt, das Unterpersonale schafft Gott durch Befehl, also er sagt einfach, es sei und schwupp, dann ist es. Während er sagt, die Weise, wie Person geschaffen wird, Person kann er so nicht schaffen, sondern Person wird angerufen und indem ich angesprochen und angerufen bin, ist mir schon ein eigener Wert zugesprochen. Denken Sie noch an die Zeiten zurück, wo man die Untergebenen überhaupt in der dritten Person angeredet hat. Schaff er das weg? Nicht? Damit man sich da nicht so erniedrigt und etwa so von Mensch zu Mensch und von gleicher Augenhöhe mit dem anderen redet. Nicht? Sondern das geht dann nur in der dritten Person. Natürlich galt das umgekehrt auch. Einen, der höher ist, den kann man auch nicht einfach fixieren. Sondern da muss man dann auch sagen, dero Gnaden oder so ähnlich. Nicht? Und man redet auch nur in der dritten Person davon. Wir haben heute noch unser Sie. Nicht, wo ja auch nicht direkt angeredet wird, wird nicht, in manchen Gegenden sagen ja die Leute dann ihr, wollen nicht du sagen, aber sie kennen sich, sagen ihr dann. Nicht? Das ist auch nochmal so eine Form des Respekts, aber die üblichste Form ist schon das Sie immer noch, die dritte Person und dann natürlich Plural. Das Er ist dann eher abschätzig und das Sie ist dann also erhöht. Nicht? So haben wir das halt gelöst, das Problem. Und jetzt sagt er deswegen, das Wort machen, das hat keine Analogieverhältnisse. Machen ist machen. Und was dabei rauskommt, ist ein Machwerk. Dass er jetzt sagt, nein, Guardini sagt, Gott schafft durch das Wort und dann eben entweder durch Befehl oder durch Anruf. Und im Anruf, durch den Ruf selber, gibt er dem Angerufenen schon seine Würde, dass er einer ist, den Gott anspricht. Und der von dort her dann das Recht hat, zu Gott du zu sagen. Das ist ja der nächste Schritt, nicht? Dass wir zwar zu anderen Leuten sie sagen, aber zu Gott du. nicht, dass das da nochmal eine neue Linie ist, weil er zuerst sich zu unserem Du gemacht hat, sagt dann Guardini. Er hat eigentlich nicht uns zum Du gemacht, sondern er hat sich zu unserem Du gemacht, dass das dorthin gehört. Also dieses gerufen werden, das hineingehört. Also Person ist, jemand Kant sagt dann, dass niemals bloß als Mittel genommen werden darf, sondern immer zugleich als Zweck betrachtet werden muss. Ist schon gut, dass er sagt bloß, denn ein bisschen nehmen wir uns alle zum Mittel. Das ist auch in Ordnung, wenn es eben nicht bloß ist und nicht total. Sondern weil ein Mittel wird nur im Blick auf anderes angeguckt und verwendet, während es hier um das geht, was dann Kant Selbstzweck nennt, was ein unglückliches Wort ist, er müsste, hätte wenigstens Selbstziel sagen sollen oder Selbstsinn. Aber er hat halt Selbstzweck gesagt, denn zu Zweck gehört das Wort Mittel. Ne? Zum Ziel gehört nicht unbedingt Mittel, sondern das kann auch den Weg hin selber mit aufnehmen. Das ist dann nicht einfach ausgeschlossen. Deswegen müsste man noch mal gucken. Also wie ist, und die Frage ist jetzt, wie ist überhaupt eben, wieso kann ein begrenztes, bedingtes Wesen unbedingte Achtung beanspruchen? Das ist die Frage. Und deswegen muss man sich nicht wundern, dass mit dem Schwund des Schöpfungsglaubens auch der Gedanke schwindet, dass die Menschen eine unbedingte Würde haben. Es gibt eben diese zweite Verteidigungslinie, die ich oft genug bei so Disputen dann einnehme, dass ich eben von Kant her argumentiere und sage, wen der unbedingte, das heißt ja kategorisch, dieser unbedingte Befehl trifft, der Wahrheit die Ehre zu geben, der nimmt irgendwie teil an dieser Unbedingtheit, die ihn dort trifft. Er soll auch unbedingt gehorchen und wenn es das Leben kostet. Und deswegen ist er von dort her eben auch ein Wesen, das zu respektieren ist, weil er in dieser Weise beansprucht wird. Eigentlich müsste ich sagen, wer von Gott beim Namen gerufen wird, ist eben von dort her jemand, dem mit Anstand zu begegnen ist. Wenn ich das wegstreiche, nochmal, wieso soll ein begrenzt bedingter Mensch, der also zwar einen gewissen Wert hat als Subjekt, aber doch keinen unbedingten Wert, keinen schlechthinigen Wert. Wir haben schon mal davon geredet, jeder von uns hat zwei Werte, um es mal so zu sagen. Einen Gebrauchswert, als vom Material schon angefangen, bis dorthin, was wir gelernt haben und was wir deswegen leisten können und wo wir wem anders helfen können. Und dann haben wir noch mal einen Wert als Menschen, das ist der moralische Wert. In welchem Maß sind wir jetzt nicht bloß leistungsfähig in irgendeiner Berufssparte oder in der Verwertbarkeit, sondern wie weit sind wir hier nochmal Menschen als Menschen? So dass jeder von dort her zwei dieser Werte hat und Wert heißt immer mehr oder weniger Wert als was anderes oder genauso viel Wert. Also Wert ist immer ein Vergleichsbegriff. Wieso hat jetzt der Mensch außer den Werten, den beiden, also den Plätzen auf der Wertskala, die er dort irgendwo einnimmt, jetzt obendrein noch Würde. Und da meine ich, kann man letztlich nur sagen, er hat die Würde, weil ein unbedingtes, unbedürftiges Wesen schlechterdings gesagt hat, du sollst sein. Die Voraussetzung ist also, dass Schöpfung nicht etwas ist, was Gott braucht oder nötig hat. Denn dann wäre er nicht unbedingt gewollt, sondern wären wir auf das Ziel hin gedacht. Das steckt so in den Knochen, dass das eigentlich sein müsste, dass Sie das noch bei Augustinus lesen können. Augustinus schreibt in der, und nimmt da Gedanken auf, auch von anderen, schreibt in seinem Buch über den Gottesstaat, dass die Menschen geschaffen wurden, weil durch den Engelfall, durch den Engelsturz die himmlischen Chöre so ausgedünnt waren. Es ist einfach da zu wenig oben dann für die Liturgie und die Musik da oder so. Dann werden also die Menschen geschaffen dafür. Kein Gedanke dran, was die armen Menschen machen wollen, die jetzt nicht singen können. Die sind noch schlimmer dran als eine Nonne, die das nicht kann. Nicht? Also, dass man da wirklich mal guckt, was das eigentlich heißt. Nicht? Nein, es ist überhaupt, wir sind nicht zu irgendeinem Zweck da. Das kann Gott alles selber. Genau wie gesagt, der braucht einen Teufel, damit er also eben das Wasser auf die Mühlen gießt. Muss Gott nur so machen, da braucht er keinen Teufel dafür. Sondern wenn es uns gibt, dann gibt es uns, das ist so erschreckend wie, also völlig, also ja, es ist wirklich erschreckend, sagen, unseretwegen. Jeder und jede von uns ist seinet und ihretwegen da und nur das. Nicht um irgendeine Mannschaft aufzufüllen, um irgendwas zu tun, zu singen, zu leisten oder so, sondern um seiner, ihrer selbst willen. Das ist der Kern von Schöpfungsglauben. Und deswegen finde ich es so verhängnisvoll, dass in der Neuzeit die Christen so gut über den ersten Glaubensartikel nicht mehr nachgedacht haben. Wenn wir das wirklich lebendig hätten, dass wir um unser Selbstwillen, genau wie sie dann um meinetwillen, nicht unser, um mein, jeder selbst um seinet, ihren Willen da ist und das nicht einmal am Anfang, sondern jeden Augenblick, Creatio Continua dazu. Schöpfung muss ich ja denken mit drei klassischen Begriffen. Das erste Schöpfung, ich rufe es einfach nur kurz in Erinnerung, wir haben es ja schon öfter besprochen, das erste Schöpfung aus nichts, also es gibt kein Material, das Gott vorlag, und er benutzt auch nicht seine eigene Wesenheit als Material. Das hat man so bei Plotin, Emanation heißt das dann, wir fließen so aus dem Göttlichen aus. Das ist es auch nicht. Sondern es ist gar nichts da vorher, weder Material noch wir. Das heißt dann in der knappen Schulsprache, ex nihilo sui et subjecti. Also es ist kein Subjekt, kein Material da, das rausgeformt wird, und ich bin auch nicht da. Also Gott weiß von Ewigkeit her von mir. Das ist mein Lieblingsweihnachtslied ist das vom Gerhard, ist, glaube ich, nicht? Ich stehe an deiner Krippen hier, wo es dann heißt, dass ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Nicht? Das heißt, er wollte schon mein werden, als ich überhaupt noch gar nicht da war. Dieser Gedanke gehört schon hinein. Jeder Einzelne gewollt von Ewigkeit her. Das sagt der Schöpfungsglaube. Und in jedem Moment weiterhin. Das widerruft Gott nicht. Die Bejahung Gottes ist unbedingt. Das heißt, reuelos, unwiderruflich, vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Das ist dadurch gar nicht berührbar. Sondern dieses Ja gilt weiter, und wenn jemand meint, er müsse sein ganzes Leben zum Nein Gott gegenüber oder der Liebe tun, dann wird das Wort auch nicht widerrufen, dann kriegt man dafür die Kraft, das zu tun. Und die anderen müssen es dann aushalten. Das ist natürlich die Frage, nicht? Das ist auch das Hauptargument zu der ganzen sogenannten Theodizee-Frage bei den Rabbinen. Die Guten müssen das erleiden, weil Gott Geduld mit den Bösen hat. Das ist also der Gedanke, der dort da ist. Denn wenn es so ist, und es ist so, um es diese kurze Formel von der Hannah Arendt aufzunehmen, zu sagen, Amo heißt Volo Utsis, ich will, dass du seist, dann ist das kein erbauliches Reden, sondern strikte Korrektheit zu sagen, Schaffung heißt Vollzug von Liebe. Nicht in der Antwort auf irgendwelche Qualitäten, sondern absolut, schlechterdings so. Und deswegen auch nicht betreffbar durch irgendwelches Verhalten oder Qualitäten, weil dieses Ja einfach steht. Man kann sich natürlich darüber ärgern, das hatte ich beim letzten Mal noch angesprochen, sondern ich bin ja gar nicht gefragt worden, will ich denn überhaupt geliebt werden? Will ich denn überhaupt da sein? Das geht natürlich nicht, wenn man nicht da ist, kann man nicht gefragt werden, nicht? Das ist so ähnlich, wenn Leute einen anrufen und sagen, darf ich Sie stören, müssen wir sagen, haben Sie schon, nicht? Sagt man natürlich nicht, aber ich meine nur. Nicht? Also, dass man da einfach guckt, so ist es. Dieser Vorsprung, den hat der Schöpfer vom Geschöpf, das ist nicht zu beseitigen. Das ist das, was dort hineingehört. Also, Würde hat man von dort her, dass ein Wesen, das mich nicht braucht, das mich also nicht zu einem Zweck, sondern rein meinetwegen will. Absolutes Gewolltsein und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen als bloß meinetwegen. Auch nicht irgendwelche Eigenschaften an mir. Weder körperlichen, noch seelischen, noch geistigen. Alles überhaupt kein Punkt. Das ist unsere Art zu lieben. Wir antworten auf Qualitäten, die da sind. Ästhetische, ethische, alles Mögliche von Formen. die Liebe ist dieselbe. Also es gibt ja Leute, die sagen, wir Menschen haben nur Eros, wir haben nur Bedürfnisliebe. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir haben auch eine Liebe des Wohlwollens, des eigentlich bloß sich Freuens an und des Wollens. Aber unsere Liebe ist immer eine Antwort auf vorhandene Qualitäten in irgendeiner Form. Und das unterscheidet es von dieser Wohlwollensliebe des Schöpfers, der eben schöpfermächtig ins Nichts liebt. Er liebt nicht als Antwort auf Liebenswürdigkeit, sondern er liebt, er will und das gibt dann die Würdigkeit, wenigstens geachtet, eigentlich geliebt zu werden. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es dort geht. Und wenn Sie jetzt das streichen, was bleibt dann übrig, von woher Sie dann die Personenwürde begründen wollen? Dann wird es eben schwierig dann. Nicht? Und da muss man gucken, wer dann noch in Frage kommt. Und dann kann man dann bei Kollegen eben lesen, eigentlich sollte es uns gar nicht geben, jetzt sind wir nun mal da, müssen wir unser Dasein dadurch rechtfertigen, dass wir Kultur schaffen. Wo ich dann sage, ja, und was macht der Schwerstbehinderte, der keine Kultur schaffen kann? So schnell ist man aus einem anthropologisch schönen Satz in die Unmenschlichkeit gerutscht und merkt es gar nicht. Das muss man schon mitsehen, dass das als Gedanke da hineinkommt dann, denn wir können unser Dasein nicht rechtfertigen. Das ist so schnell gesagt. Ja, wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Wärme und Liebe in die Welt kommt, hat er nicht umsonst gelebt. Durch wen von uns kommt denn bloß Wärme und Liebe mehr in die Welt? Nicht? Kann man sich ja sofort fragen. Also das kann es gar nicht sein an der Stelle, müsste man also schon sehen. Und drum ist das schon ein wichtiger Punkt, dass ich eigentlich von Personen nur reden kann, dass der Personenbegriff in dieser Striktheit tatsächlich ja durch christologische Diskussionen des frühen Christentums zustande gekommen ist, das kann man überhaupt nicht bezweifeln. Das Wort hat es natürlich vorher schon gegeben, im Theater und in der Grammatik, aber aufgeladen worden ist es dann in diesen christologischen Erörterungen. Das ist ein anderer Punkt, aber dass es auf die Dauer auch nicht aufrecht zu erhalten ist, dann die Personenwürde, wenn ich diese eigentliche wahre Begründung aufgebe, das muss man deutlich sehen und das zeigt deswegen auch diese Erosion des Personenbegriffs, die wir haben. Inzwischen stehen wir bei dem Punkt zu sagen, gut, Personenwürde hat der, der sie selber einfordern kann. Das ist das, was heute gesagt wird. Aber dass das nicht die Begründung sein kann, sollte eigentlich auf der Hand liegen. Wenn sich da jemand hinstellt und sagt, bloß weil er da selber was fordert, dann hat er sie damit. Das ist schon logisch nicht richtig. Also das muss man schon sehen, dass das da dann in der Luft hängt. Nicht als ob wir, wenn wir den Personenbegriff weglassen, schon einfach gar nichts mehr wären. Wir sind dann immer noch Subjekte und das ist auch was Wertvolles. Das ist schon wahr. Aber nicht mehr ein unbedingtes Würdesubjekt. Das ist der Punkt. Und das macht er eben so stark und sagt, aus diesem Angerufenwerden kommt das. Und da kann man bei Pannenberg eben auch lesen dann, dass er sagt, von dort her kommt Pannenberg nämlich zu der Frage, ob der Gedanke des Personalen, sagt er, überhaupt ursprünglich am Menschen gewonnen worden ist oder nicht eher schon in der religiösen Erfahrung. Das fragt er einfach so, die Zeit. Wie kann das sein? Kann es nicht sein, dass ich dadurch, dass ein Mensch also getroffen wird von eben in einem religiösen Erlebnis, von einer Macht, einer Mächtigkeit, die ihn trifft, die sich ihm aber zugleich auch entzieht und dass man von dort her so einen Begriff wie Person eigentlich erst entwickeln könnte und das beim Menschen gar nicht in derselben Weise ablesbar ist. Ich zitiere ihn hier, die Unverfügbarkeit der Macht, die doch zugleich in jenem widerfahren ist, dass die religiöse Erfahrung ausmacht, den Menschen konkret beansprucht. Also ich werde von etwas beansprucht, das ich aber selber nicht greifen kann, welchem Anspruch ich aber nicht auskomme. So könnte man ja so religiöse Erfahrung beschreiben. Irgendwas trifft mich hier, packt mich und ich kann nicht anders. Diese Macht sagt vielleicht zu mir, jetzt du musst deinen Sohn opfern oder je nachdem, was es da gibt. Insofern muss also auch Gott selber Personal sein, denn nur der kann mich ja beim Namen rufen und mir diese Würde geben. Das habe ich. Ich habe also, Person hängt also auf zwei Weisen mit Gott zusammen. Wenn ich eigentlich einen vernünftigen Gottesbegriff haben will, kann ich eigentlich nicht, obwohl man das heute dauernd hört, sagen kann, das ist irgendwie eine Energie oder eine Kraft. Wieso soll ich eine Energie oder eine Kraft anbeten oder verehren? Das sehe ich überhaupt nicht. Weil die Leute bei Personen immer gleich an unsere kleine Individualität zu denken und sagen, so kann doch Gott nicht sein. Ja, völlig in Ordnung. Aber wieso die auf die Idee kommen zu meinen, jetzt irgend so eine große Energiewolke oder so, das sei auf einmal so etwas Absolutes, dass ich das schlechterdings mich der zu unterwerfen habe. Es ist mir völlig schleierhaft, wie gescheite Leute sowas denken können. Wie die Schwerkraft oder so, der bin ich unterworfen, aber die bete ich doch nicht an. Soll ich auf die Idee kommen? Aber man kann es immer wieder hören von Kollegen auch. Nein, Person, das ist so anthropomorph. Ich denke das irgendwie so als eine, und das denken ja auch genug Leute innerhalb des Christentums, sogar ein bestimmter Prozentsatz von den Geistlichen und Pfarrern, wenn man da diesen Umfragen glaubt, da diese Sinusstudie oder so. Nur mir fehlt einfach der Zugang dazu. Ich versuche immer zu verstehen, was die Leute so denken oder so. Ich kann mich dem annähern, sondern dass sie auf der einen Seite so einen verkürzten Personenbegriff haben, das kann ich verstehen. Aber wie die dann dahin kommen, jetzt irgend so was Sachhaftes als das schlechthin hier Absolute anzusetzen. Noch nicht mal ein Gesetz ist doch was, was es zu verehren gilt. Warum ist das so verehrenswürdig, dass etwas irgendwie in der Ordnung ist? Ist das in sich verehrenswürdig, dass da jeden Morgen die Sonne aufgeht? Oder sagen wir mal, bis jetzt immer aufgegangen ist, nicht? Kann ich eigentlich nicht sehen. Aber vielleicht gibt es so Leute, die sind so besessen von der Ordnung, dass sie die selber für was Tolles finden. Nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Na, nicht bloß vorstellen, kann ich mir vieles nicht, ich kann es mir noch nicht mal denken. Das ist der Punkt. Und darum habe ich also einmal damit zu tun, Person und Gott heißt, Gott selber muss personal sein. Jetzt gibt es Leute, die sagen, er ist mehr als Person. Dann sage ich, was soll es denn als mehr als Person geben? Wenn ich mit Person meine, Selbsthelle und Selbstursprünglichkeit. Also was wir so Vernunft und Wille nennen. Ne? Vernunft und Freiheit. Was soll es mehr als das geben? Und das bin ich nicht bereit zu vergleichen mit der Tatsache, dass ich sage, wir kennen eben drei Dimensionen und warum soll es dann nicht auch 12 geben? Wir wissen eben gar nicht, was das ist. Sage ich, nein, es geht nicht darum, dass ich es nicht weiß, wie das aussehen könnte, sondern für mich ist völlig klar, dass es über eine Form von Selbstsein und Selbsthelligkeit darüber hinaus nichts prinzipiell Höheres geben kann. Die einzige Form, was es dann noch geben kann, und das nennt eben Clive Staples Lewis, das finde ich eben nicht so schön, dann Beyond Personality oder Transpersonal, indem er sagt, drei Personen. Ich würde ja sagen, drei Personen ist natürlich mehr als eine, weil eine Person kann es gar nicht geben, darüber ist nochmal extra zu reden. Aber dass das ein mehr als Person ist, kann ich auch nicht sehen. Es ist nur ein mehr an Personalität. Das kann ich mir vorstellen. Ein Mehr an Personalität. Denn so mickrige Personen wie wir sind, vor allen Dingen erstmal Individuen, das ist sofort nachvollziehbar. Nicht? Aber mehr als Person. Jedenfalls nicht sachhaft. Und was soll da drüber doch kommen? Mehr an Personalität. Das kann man sagen. Das ist also die eine Dimension. Das Absolute, also Gott genannt, das muss selber personal sein. Und der andere Gedanke, wir können nur Personen sein, wenn wir vom Absoluten gewollt sind. Personen sein jetzt als Würdewesen. Was heißt es jetzt, dass Gott Person ist? Da sage ich es erstmal mit den Worten von einem befreundeten Kollegen. Der fragt sich, kann mehr damit gemeint sein als dies? Gott ist derart, dass wir erst in der Offenheit zu ihm Personen sind und dass wir uns als Personen zu ihm verhalten müssen. Das ist ein Schritt, den man so machen könnte. Deswegen hat zum Beispiel Bernhard Welte, Religionsphilosoph und Theologe in Freiburg, Heidegger-Schüler, der hat damals dann gesagt, das absolute Geheimnis ist das Du-Hafte. Weil das Absolute das ist, wozu wir uns du-haft verhalten müssen. Du heißt, ich sammle meine Intentionen, meine Aufmerksamkeit, meine Kraft ganz auf diesen Punkt, unabgelenkt von. Wenn ich normalerweise zu jemand rede, rede ich über etwas oder jemand, dann ist also meine Aufmerksamkeit ja geteilt. Ich bin einerseits bei dem, den ich anspreche, und andererseits bei dem Thema, worüber ich rede. Und jetzt kommt der Buber und sagt, das, was den Menschen sammelt, er drückt das ein bisschen poetisch aus, dass du fühlst fugenlos den Himmelskreis, ist, wenn ich du sage. Du sage ist diese Sammlung ganz auf dieses Gegenüber hin, im reinen Du sagen. Gibt ja von ihm so ein Solid Du, immer nur Du, ne? Wo er das so deutlich zum Ausdruck bringt. Es wird also nicht irgendwas anderes noch in den Blick genommen, sondern erstmal nur das. Sodass man erstmal sagen könnte, das Absolute ist das, was, ja, jetzt aber nicht von uns, von unseren Gnaden Du genannt wird, sondern dass wir so nennen, weil es selber eine personale Wirklichkeit sein muss. Das wirkliche Selbsthaftigkeit ist durch sich selbst selbst und nicht durch was anderes. Das Heilige ist es selbst durch sich das Heilige. Das ist das, was dabei herausspringen muss. Also nicht wie unsere prekäre Personalität hier. Dass man das in aller Strenge so festhalten würde. Das, was dem Angeredeten die Kraft der freien Erwiderung gibt. Also kann man sagen, die Begriffe Gott und Person gehören ganz eng miteinander zusammen. Gott wäre nicht mehr Gott, wenn er weniger wäre als Person. Und der Mensch hätte keine Personwürde, wenn er nicht angerufen würde auf. Ich meine, dass das also dieser erste Grundgedanke ist, wie eng hier Gott und Personsein zusammenhängt und was für Konsequenzen das denn eben auch für die menschliche Würde hat, wenn ich Gott streiche, wie das eben in unserem heutigen weitgehend öffentlichen Leben und im neuzeitlichen Bewusstsein in Europa für die Menschen besteht. Und deswegen hat damals, das war 56, hat dieser große Theologe Hans Urs von Balthasar geschrieben, was ich meine, was heute auch noch stimmt. Er hat da geschrieben, unsere Zeit ist eine tragische Epoche, denn sie muss gleichzeitig beides einsehen, dass auf der Welt zuletzt nichts anderes sich verlohnt, weil auch nichts anderes da ist, wofür man sich einsetzen kann, als der Mensch. Und dass der Mensch sich letztlich doch nicht lohnt. Und so ist es die Zeit der Philanthropie und des vollendeten Humanismus, da alle Weltanschauungen, ich bin immer noch im Zitat, nicht, da alle Weltanschauungen, östliche und westliche, und jede, die sich in der Mitte dazwischen einzurichten versucht, sich nur noch um den Menschen drehen und um die Hilfe und Förderung und Entfaltung, die man ihm angedeihen lassen kann, und doch diese Sorge einen offen oder versteckt bitteren, zynischen oder süßlich faden oder sanitären und unpersönlichen, unmenschlichen Beigeschmack hat. Das hat er 56 geschrieben, da sind wir heute ein halbes Jahrhundert weiter und heute ist es nicht mehr so versteckt. Heute schreiben eben die Leute Bücher, wo dann drin steht Illusion Menschenwürde oder wo steht, der Mensch ist also ein schmalnasiger Primat. Da ist nicht mehr von Würde die Rede, da wird das in aller Deutlichkeit so gesagt, wir haben keine Würde, sondern wir wollen uns durchsetzen mit Zähnen und Klauen und versuchen uns zu behaupten, erstmal gegenüber den anderen Arten auf der Erde, die es so gibt, und dann gegenüber den Artgenossen. Das ist eigentlich die Konsequenz, die man dann daraus ziehen müsste. Aus dieser Tragik, sagt er dann, gibt es keinen Ausweg und der Mensch ist sich darüber klar. Das hat er in einem Buch geschrieben damals, die Gottesfrage des heutigen Menschen, 56. Die Frage ist eben, ob es dem Menschen vielleicht ja auch gar nicht um ihn selber geht. Und wenn es darauf ankäme, das zu erkennen, das wäre ja die Frage, nicht? Und damit käme ich nämlich zum zweiten Punkt. Jetzt, wie denke ich jetzt das Wesen von Person? Und da ist jetzt eins, was über das trinitarische Personenverständnis zu sagen. Es gibt natürlich auch so Texte, die man auch lesen kann. Ich zitiere einen anderen Kollegen. Der Rückzug auf die Person ist heute die allgemein übliche Weise, konservativ zu sein. Sagen dann so Leute, das muss man eben lassen, sondern wir müssen nur noch in Gemeinschaft machen. Das ist das, was hingehört. Privatisierend weicht man da den gesellschaftlichen Forderungen aus, so hieß das. Am schärfsten vielleicht seitens der Marxisten, aber nicht bloß dort. Die haben das ja sehr ausdrücklich so formuliert, und das war ja auch dann die Gegnerschaft zu Sartre, der mit seiner Freiheit, wo man sagt, hier geht es um den Einzelnen, und die Marxisten haben gesagt, was heißt hier der Einzelne? Es geht nicht um den Einzelnen, sondern es geht um die Gemeinschaft, und der Einzelne ist ein Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie es bei Marx heißt. Das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Dass man das also lassen müsste. Gerade ein christlicher Begriff der Person, haben dann auch damals Theologen geschrieben, sollte also in und nach einer kritischen Analyse gegenwärtiger Gesellschaft fixiert werden. Man muss erst mal über die Gesellschaft reden und dann mal gucken, wo man dann nochmal die Person unterbringt vielleicht. Als ob nicht also gerade diese Personensache die Voraussetzung einer humanen Kritik sein müsste. Also Guardini, und darunter hat er sehr gelitten, hat eben diese Erfahrung gemacht, dass die Zeit, so sagt er, der Persönlichkeit vorbei ist. Der Höhepunkt der Persönlichkeit, das war eben die Renaissance, der Uomo Universale, nicht? Die großen Allround-Genies, die dorthin gehören, ein Michelangelo, ein Leonardo da Vinci oder so, das sind also so die Gestalten, an die da gedacht wird, in einer dann schon neuzeitlichen Übersteigerung wieder, die natürlich auch nicht gesund ist, wie dann Guardini anmerkt, aber dass das eben schwindet und gar nicht mehr da ist. Und dann meint Guardini da zuerst mal auch tapfer gegen sich selbst. Dazu muss man Ja sagen. Und wir müssen eben uns zurücknehmen auf die Dimension der Person, von der Persönlichkeit. Persönlichkeit war noch der Gedanke hinter der Humboldtschen Universitätsidee, nicht? Da wussten die noch nichts von Bachelor und Masters, nicht? Also, das muss man alles, also Persönlichkeit muss man eben zähneknirschend aufgeben. Was wir festhalten können, sagt er, ist einfach der nüchterne Dienst der reinen, sich verbrauchenden Person. Das war damals, ich glaube, das war 1961, als dann mein späterer Doktorvater, also Max Müller von Freiburg hierher kam, und er hat seine Antrittsvorlesung gehalten unter dem Titel Person und Funktion. Ganz im Geist dieses Guardini-Gedankens auch, dass auch die Zeit der großen Persönlichkeiten sind vorbei. Wir haben an unserer Stelle zu dienen, man hat sich ganz und gar einzubringen an seiner Stelle, er eben als Lehrer, als Universitätslehrer und die anderen als das und jeder, wo er ist, und hat nicht zu gucken, dass ich eine große Persönlichkeit werde oder mich da entfalte, sondern dass ich mich ganz hineingebe in meinen Dienst und das, was ich zu tun habe. Das ist der Ernst von Person in Verabschiedung von Persönlichkeit. Mit den Füllen drumherum, was eigentlich sehr schön wäre, aber was schon, weil wir so viele sind, nicht mehr im selben Maß so geht. Das ging eben, solange das nur wenigen zugänglich war, Kunstwerke anzuschauen, die eben privat bei den Fürsten in ihren Sälen hingen und nicht also in der Pinakothek für alle, nicht? Und so einfach so herum. Das Schluss mit der Persönlichkeit, einsetzen mit der Person. Und der Ernst der Person ist dieser Ernst der Funktion und dieses Einsatzes, der dorthin gehört. Das ist also so ein Gedanke, der bei ihm eine Rolle spielt und dort hineingehört. Und Guardini hat ja zweimal so Aufsätze und Bücher auch vorgelegt im Titel Sorge um den Menschen, nicht? Wo er das anspricht und sagt, eines der beunruhigendsten Charakteristika unserer Zeit ist die Schwächung, die die Standkraft der Person erleidet. später nannte man das ja so in der Literaturwissenschaft dann das der Tod des Subjekts, nicht? War also derselbe Gedanke, der dort drin steckte, dass man das eben wegnehmen will. Und da hat Guardini eine seiner großen Auseinandersetzungen um diesen Punkt ja gerade mit Rilke geführt, von dem er ja also fasziniert war, und er hat erstmal einzelne Elegien interpretiert und vorgelegt und hat ja schließlich ein Buch gemacht, wo er Zeile für Zeile alle 10 Duineser Elegien interpretiert und vorlegt. Und einer seiner Hauptpunkte, die er dort vorlegt als Kritik, ist eben die Auflösung von Personen bei Rilke, der eben davon spricht, man hat aus sich wegzugehen in die Unendlichkeit hinein. Person darf also nicht selber gemeint sein, sondern Person hat sich zu vergessen und zu verlassen in ganz und gar ihre Aufgabe. Bei Rilke sind das die großen Liebenden, und zwar die großen Liebenden, die verlassen wurden. Und sein Vorwurf an die Christen, ans Christentum, dass dort Jesus Christus so etwas wie eine Linse ist, die die parallelen Herzstrahlen der großen Mystikerinnen bricht, sodass sie nicht ins Unendliche weitergehen, sondern in ihm stecken bleiben. Eigentlich müsste man so in die Unendlichkeit hinein, ins Endlose hinein lieben, das ist das, was eigentlich gemeint ist. Und hier wird es dann irgendwie gebremst, weil man doch wieder bei einer Person, einem Gesicht, einem Einzelnen ankommt, sondern in dieser Form des Verlierens müsste es sein. Deswegen spricht er dann auch vom Tod als dem traulichen Einfall der Erde oder so. Dagegen protestiert dann Guardini genauso entschieden in den Elegien, sagt, das kann es ja nicht sein. Also wo Person ganz in Funktion aufgelöst wird, um es so zu sagen. Die ganze Kraft und die Identität der Person ist, dass sie sich ganz und gar auflöst. Das kann man auch beim späten Fichte lesen, dass er sagt, ich bin also eine Person, um mich ganz zu vernichten in das Göttliche hinein. Ich bin eine Person, ich habe eine Freiheit, aber die habe ich nur, um mich selber zu vernichten für. Das ist eigentlich die Aufgabe, die dort geschieht. Das ist eigentlich, das sollte Freiheit sein. Person muss, Persönlichkeit muss zurücktreten, weil das eigentlich eine Störung im geplanten Arbeitsgang ist dann. Ernst Jünger hat sowas in seinem Buch über den Arbeiter geschrieben. Nicht? Dass dort also auch der Mensch sich in dieser Weise keine eigenen Interessen haben kann, die berühmten blauen Ameisen, von denen dann die Rede ist, dass man also ganz in einem Werk aufgeht und dort da ist und das, was also die Tiere per Instinkt machen, dass das der Mensch ausdrücklich machen soll in dieser Weise.
Aber es ist nicht ein Unterschied, ob man jetzt sich auflöst für das Unendliche oder nur für die Gesellschaft, so für gesellschaftliche Zwecke, ja. Dass man sagt, man tritt so zurück, um überhaupt zu leben.
Eben, das sind natürlich Unterschiede, ist richtig, also es gibt eben welche, das haben die aber mitgesehen, die haben gesagt, wenn ich natürlich jetzt die Gesellschaft als das reale Ziel setze, dann ist natürlich wieder falsch. Es kommt auf das Ziel nicht an, sonst kommt darauf an, dass ich mich in dieser Weise ganz hineingebe. Also man könnte das so vergleichen, wie man gesagt hat, es gibt ja zwei Methoden, wonach man segeln kann. Ich kann segeln nach der Laterne, die am Hafeneingang steht, und ich kann segeln nach dem Polarstern. Zum Polarstern werde ich nie kommen, nicht? Aber auf beide Wege komme ich in den Hafen. Und jetzt ist die Frage, kommt es darauf an, in den Hafen zu kommen? Das ist das, wo Sie sagen, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt da Gott meine oder bloß die Gesellschaft. Wenn ich aber sage, ich will gar nicht, der Hafen ist es nicht, wohin ich komme, sondern das Entscheidende ist, dass ich mich ganz verbrauche in irgendeiner Aufgabe. Dann ist es egal, welche Aufgabe. Wenn es also darum ginge. In den Ranerschen Ausdrücken könnte man sagen, es kommt auf einen transzentalen Vollzug an, der immer festgemacht wird an was Kategorialem. Also ich mache es immer an irgendwas Greifbarem fest, anders habe ich ja nichts. Aber gemeint ist eigentlich diese transzendentale Form der Hingabe, dieses Verschwinden, das ist eigentlich gemeint. Und dann ist es wieder gleich, woran ich das mache. Und so sagen dann die Leute auch, dass es dann zweitrangig, also die, die überhaupt also so weiter denken. Nicht? Ja, genug Realisten werden sagen, was ist das für eine Spinnerei, guck mal lieber auf was Konkretes hin, warum soll es das was sein, dich in dieser Form dazu verlieren. Das ist aber genau der Gedanke, um den es geht. Wozu habe ich Freiheit? Habe ich die Freiheit, um mich durchzusetzen und zu haben, oder habe ich meine Freiheit, um eben ja, mich selber zu beseitigen? Das ist eben ja nochmal so eine Grundfrage, die man da stellen kann.
Wie war das nochmal? Der Guardini bedauert dieses Moment des Beseitigens der Person.
Ja, der ist ja dagegen, was er da hört. Also dass ich mich missverstanden habe, ich habe jetzt nicht von Guardini geredet, sondern ich habe geredet, wogegen Guardini redet. Guardini meint, dass das beim Rilke so aussieht. Und ich meine, dass er da recht hat.
Aber ist es nicht auch so, zum Beispiel in der Bibel, wer sich verliert, der wird dann das Leben gewinnen?
Jetzt kommt aber die Fortsetzung. Er wird das Leben gewinnen. Das ist der entscheidende Punkt.
Aber ist da nicht erstmal so der erste Schritt?
Der muss auch sein. Und ich kann auch wiederum, auch das wieder zugestimmt, ich kann auch nicht sagen, ich tue mal so, als ob ich mich verliere, weil ich mich dann hinterher doch kriege. Das wird auch nicht gehen, nicht? Sondern es kommt darauf an, ob es wirklich darum geht, dass ich mich verliere oder dass ich eine richtige Antwort gebe auf. Ich stecke persönlich das in den Doppelsinn des Wortes sich verlassen. Also wenn ich mich auf jemand verlasse, liegt doch der Akzent nicht darauf, dass ich mich verlasse. Sondern, also ich meine, ich will nicht von mir weggehen und sage Adieu zu mir. Nicht? In so eine Richtung denkt Levinas etwas. Der sagt also, ich muss Adieu nehmen und auch noch von Gott Adieu. Adieu heißt Abschied nehmen. Wörtlich heißt es ja zu Gott. Nicht? Aber ich muss jetzt nicht sagen, dass ich da zu Gott komme, sondern das Entscheidende ist der Abschied. Und das bringt ja Rilke vor allen Dingen in diesem berühmten 14. Sonett des zweiten Teils der Sonette an Orpheus bei, wo er sagt, sei allem Abschied voran. Wie der Winter, der eben geht. Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter, dass über Winter dein Herz überhaupt übersteht. Sei immer tot in Euridike. Das ist also der Punkt, worum es sei. Unter Schwindenden sei ein schwindendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Sei und wisse zugleich des Nichtseins Bedingung. Den endlichen Grund der innigen Schwingung, dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal. Das ist der Punkt. Sagt er, zu dem gebrauchten sowohl wie zum dumpfen und stummen Vorrat der vollen Natur, den unsäglichen Summen, zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl. Also da ist nichts, was da rauskommen soll oder so. Während bei diesem christlichen Wort geht es ja nicht darum, dass ich mich verliere, sondern dass ich auf diesen Selbstvergessen, auf diesen Anruf, antworte. Da ist also die Antwort das Entscheidende, was nicht geht ohne Selbstvergessenheit, die deswegen da unterstrichen wird. Während hier geht es nicht um die Antwort als Antwort, sondern hier geht es um dieses sich verlieren. Dies ins Unendliche hinein. Nicht um sich zu gewinnen, sondern weil das ist es. Nicht? Das ist also nochmal ist ein anderer Gedanke von Format. Ist ja nicht irgendwas, nicht? Wer tut denn sowas? Wer schafft sowas, nicht?
Ist das nicht bei den ganzen modernen Strömungen, bei Esoterik oder bei Scientology und so?
Das müssen wir eben gucken. Da gibt es eben, ein Teil sagt, du kriegst dadurch Macht, du baust da was auf, du tust es. Also Scientology zum Beispiel, nicht? Da soll ja herauskommen, ich muss mich zwar dem Laden da unterwerfen, aber herauskommen soll, dass ich ja hinterher da ein super Typ bin. Nicht? Während, wenn Sie jetzt den Buddhismus nehmen, das ist gerade die andere Form, schaffe ich es, mich wirklich loszuwerden. Und deswegen meine ich, hat auch Guardini ja gesagt, die eigentliche Begegnung besteht uns noch bevor, Buddha und Jesus. Und Buddha sagt, ich muss erkennen, dass das Selbst eine Täuschung ist, das gibt es gar nicht. Ich muss diese fünf Stücke des Anhangens loswerden und das muss weg. Und hier wird gesagt, nein, du sollst dir die richtige Antwort geben auf einen Ruf, der dich meint. Und wirklich dich meint. Nicht? Also es liegt ganz dicht beieinander, und es ist gerade Gegenteil. Aber jetzt sind wir schon wieder über die Zeit, Verzeihung, es ist schon 5 nach, machen wir also unsere Pause jetzt.